mit dir rede. Die Kette mit den kleinen Steinen, den Twinkle, Twinkle, Twinkle Diamonds. Oder die große Liebe. Mein Bett ist groß genug für uns zwei.
Du wirfst die Hände über den Kopf und du sagst, das ist besser, wenn du schaffst. Du schmeißt die Hosen zum Plafon und du meinst, das ist besser, wenn du schaffst.
Nichts. Von Fritz Ostermeier. Nichts haben. Nichts mehr haben wollen. Nichts. Nichts geben. Nichts mehr geben können, weil nichts mehr haben. Nichts. Nichts im Hirn und nichts im Herzen. Alles nichtig. Auch das zunichtende Nichts? Schätze schon. Aber nichts kapiert. Heidegger, dieser komplizierte Arsch. Nichts, nur nichts beklagen. Und nichts scheißen. Auch nichts trinken? Lieber nicht nichts trinken. Sonst noch was? Sonst nichts. Nur nicht nicht nichts, denn wo nicht nichts, da alles ziemlich scheiße.
Das ist nicht nichts, das ist alles andere als nichts. Ist so vieles, ist ganz großartig wieder einmal. Von Bruch aus Wien. Neues Album wird am 11. Juni im Wiener Ritz präsentiert. Kommt als Matrosen und Seeräuberinnen. Um dem Albumtitel Genüge zu tun. Der heißt The Harbor of the Broken Hearted. Und das ist das Stück A Drop.
You every little effort. And every single step, oh, every little effort, and every single step will be for good, will be for good, and all my great ideas, all my little fears. Every hair I grew is all the things I knew will be forgotten, will be forgotten. Yes, every breath I take, and all the scars I'm masking, the mischief that I made, will be forgot, will be forgot, will be removed. Thank you.
A Drop. Das war ein Stück aus dem neuen, mir wieder extrem taugenden Album von Bruch alias Philipp Hanich, dem Meister aufgewühlter und aufwühlender Instant-Dramatik. Mit seiner spätromantischen Baritonstimme könnte Philipp in jeder Country-Band des US-amerikanischen Südens reüssieren. Was aber schade wäre, weil diese Stimme am besten genau zu dem Elektronik-Sound passt, den Philipp aus seinen Kisteln rausholt. Sowohl Kollegin Kathi als auch ich haben unlängst im Sumpf schon den Quasi-Hit des Albums The Vampire belobhudelt. Drum hier noch ein anderes Stück, nicht minder hittauglich in der Welt, die ich mir wünsche. A Dormant Whirlwind. Bruch.
Well, I'm just a walking skeleton. I shake, rattle and roll. But they still see through me. Yeah, they still see through me.
Say, what is she doing with that punk? Yeah, what does she want from that freak? And they say, why? But you love me anyhow. Oh, you love me anyway. And you don't care what people say. Don't care what people say. Yeah. So don't be scared. Don't be scared. you're fine. Yeah. No, 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 don't be scared. Don't be scared, you're fine. Yeah. Oh, you say don't be scared. Don't be scared, you're fine. Now you know that you're mine. Until the end of our time, until the end of our time.
A Dome and Whirlwind. Bruch war das, die ja nochmals es gesagt, sein tolles neues Album The Harbor of the Broken Hearted am 11. Juni im Ritz präsentieren wird. Mit dramatischer Live-Show, wie es sich in diesem Genre der großen artifiziellen Gefühle gehört. Und wenn wir schon bei meiner geliebten Erregungskunst sind, auf seine versponnene Art zählt auch Ezra Furman in diese Kategorie. Sie gibt es halt deutlich aufgekratzter als der abgegehrte Philipp Hanig. Und sie gibt es auf eine schöne Art auch kindisch bis burlesk. Allein schon der rührende Albumstitel Auf Wiedersehen, kleiner Kopf. Goodbye, small head. Furman setzt darauf auf überkandideltes Pathos, queeren Glam und die Dosis Melancholie, die es braucht, um mich zu kriegen. Selbst in einem leicht geschrienen Glamrock-Stück wie Need the Angel. Das kommt jetzt. Und gleich darauf das sehr konträre You Hurt Me, I Hate You, das mehr mit Perfume Genius zu tun hat, als es Ezra recht wäre. Für mich ist das nur ein zusätzlicher Pluspunkt. Ezra Furman war ein Guter. Ezra Furman ist nun eine Gute.
So many red blue jeans. Donna Clara, sagen Sie was auf Italienisch.
Quando, Nico.
Jetzt gleich, Donna Clara.
Prego.
Sto parlando di queste cose santa di grandissimo valore.
Aber da kommt ja kein Schwein mit.
Scusi.
Langsamer.
Sto parlando di queste cose.
Aber das sind ja gar nicht Sie, Donna Clara. Na und? Welch infame Lüge.
FM4 Die Wahrheit ist den Menschen nicht zumutbar.
Es ist ja eh alles eine große Lüge. Die weltumspannenden Slogans des Song Contests Come Together, We Are One oder 2025 United by Music. Das falsche Menscheln im Pop ist ein Schaß, der seit Jahrzehnten stinkt. Live Aid in Wembley, Farm Aid in Illinois, Austria für Afrika bei uns daheim. Eine endlose Serie von Promis-Tanz, gefeiert als Akt der Wohltätigkeit für notleidende Nationen. Aber sicher besitzt Musik auch das ihr so penetrant zugesicherte Gute, eine magische, universelle Kraft, die uns als Spezies vereinen könnte. Aber eben nicht nur. Auf die magische, universelle Kraft von Nazi-Punk würde ich nicht unbedingt setzen. Ein kurzes Schmökern im soeben erschienenen 540-seitigen Buch Listen, auf Deutsch Hör zu, von Michelle Faeber genügt, um ordentlich desillusioniert zu werden, was die humanistische Zuschreibung von Musik anlangt. Noch bin ich nicht ganz durch, weil man das Buch nicht chronologisch von vorn nach hinten lesen muss, sondern sich auch einzelne in sich abgeschlossene Kapitel rauspicken kann. Aber eins weiß ich schon. Hör zu gehört zu den besten, weil leidenschaftlichsten Büchern über Musik, die ich je gelesen habe. Denn der gefeierte Romanautor Michelle Faeber ist ein verflucht vielwissender Musiknarr, der unsere Beziehung zur Musik auf das Schönste verkompliziert. Durch Recherchen, Analysen, Fallstudien, aber auch durch sein obsessives Fansein seit Jugendtagen. Faeber ist fast so alt wie ich. Und was unser beider Liebe zur Musik anlangt, sind wir Paarläufer im Geiste. Faeber könnte mich in der Rolle des neugierigen Trüffelschweins jederzeit im Sumpf ersetzen. In diesem, seinem ersten Sachbuch, name-droppt der weltberühmte Romancier, was das Zeug hält. Und er name-droppt in meinen Revieren. Throbbing Crystal, Wire, The Residents, die Amanda Gellers, Nina Simone, Van der Graaf Generator, die Ghetto Boys, Kraut Elektronik und. Geschätzte 1000 Namen finden sich im Personenregister. Was für ein super Ziege. Hör zu, mit Rufzeichen und mit Untertitel, was Musik mit uns macht. Von Michelle Faeber, erschienen im BTB-Verlag und übersetzt von Bernd Gockel. Michelle Faeber, gebürtiger Niederländer, aufgewachsen in Australien und nach England entfleucht, sobald er dafür alt genug war, enterte 2002 die literarische Oberliga mit seinem viktorianischen Roman »Das karmesinrote Blütenblatt«. Zum Shootingstar stieg Faeber mit seinem Debüt »Die Weltenwanderin« im Original »Under the Skin« auf, als diese Science-Fiction-Novel 2013 mit Scarlett Johansson verfilmt wurde. Einen Spitzenplatz in meinem literarischen Kosmos erklomm Faeber mit der Dystopie »Das Buch der seltsamen neuen Dinge« von 2018. Für mich eine der berührendsten, traurigsten und besterzählten Geschichten ever. Und jetzt also Faeber, der Musiknarr, obendrein einer ganz nach meiner Fasson. In 30 Kapiteln erkundet der Autor die Subjektivität von Musik, die Dominanz der englischen Sprache im Pop die Probleme von Avantgarde-Szenen, die Rolle des Musikgeschmacks als soziales Kapital, freilich auch Musik als miese kapitalistische Ware und immer wieder die Herrschaftsfrage von Klasse und Hautfarbe. Doch Faber fährt nicht als Intellektueller über einen drüber. Er erklärt uns nicht, weshalb eine Musik wichtiger sei als die andere. Nicht, wie man Geschmack beweisen könnte. Er lässt jedem Tierchen sein Pläsierchen und sagt gleich im ersten Absatz, worum es ihm geht, wenn er schreibt: Ich habe nicht die Absicht, Ihre Einstellungen zu Dusty Springfield, Shostakovich, Tupac Shakur oder Synthpop zu revidieren. Meine Absicht ist es, Ihre Einstellungen zum Hören zu verändern. Für ein Sachbuch geizt Michelle Faber nicht mit autobiografischen Notizen und sehr privaten Schicksalsschlägen. Seiner Zeit als junger Homeless, die große Trauer um seine verstorbene Frau, sein mehr als angespanntes Verhältnis zu den Eltern oder seine enorme Plattensammlung und was für Scherereien die wiederum nach sich zieht. Und dann gibt es ein Kapitel, bei dem mein Herzlein aufgejauchzt hat, vor lauter Zu- und Übereinstimmung. Das 26 Seiten lange Kapitel »Ludwig lebe hoch«. In dem schreibt sich Faber seine Probleme mit klassischer Musik von der Seele. Seine jahrzehntelange Abneigung, auch seine Ignoranz, trotz wiederholter Versuche, das klassische Zeug zu mögen. Vergebens. Faber erkennt kapitulierend: Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen meinen Klassik-Highlights, Beethovens 9. oder Bachs Matthäus-Passion, und den ersten 40 Sekunden von Coyles Are You Shivering oder Blind Willie Johnsons Dark Was the Night, Gold Was the Ground, müsste ich nicht lang überlegen. Hört jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Klassik-Bashing Ludwig lebe hoch, das am Ende gar noch irgendwie ein Happy End hinkriegt. Aber das verrate ich nicht. Lest es selber, es zahlt sich aus, wie das ganze Buch. Apropos Klassik, hier hätte ich 4 Takte aus Mozarts Don Giovanni in der Minimal Music Version von Michael Nyman. man mit der Tatsache, dass einem die geballten Meisterwerke aus 250 Jahren so wenig bedeuten. Nun, man könnte schuldbewusst den Kopf senken und sich entschuldigen, ähnlich dem peinlich berührten Lover, dessen erotisches Feuer nicht zum Leuchten kommt. Es liegt nicht an dir, meine Liebe. Ich allein bin schuld. Doch wenn wir die Dinge nicht mögen, die anderen Menschen gefallen, gibt es noch eine andere Art von Reaktion, die man in Betracht ziehen kann. Die Kritik. Ich entschied mich für den Weg der Kritik. Nachdem ich genug Haare in der Klassiksuppe gefunden hatte, kam ich zu der Überzeugung, dass sie meine Liebe nicht verdient hatte. Die Aura der gottgegebenen Unanfechtbarkeit ist das Problem Nummer eins. Habe ich wirklich gerade das Diktum eines respektierten Musikologen gelesen, dass Bach die oberste Instanz und gesetzgebende Gewalt der Musik sei? Die oberste Instanz, die gesetzgebende Gewalt? In welches päpstliche Spinngewebe haben wir uns denn da verlaufen? Die Sprache, die Klassikverehrer benutzen, um ihre bevorzugte Musik zu zelebrieren, ist sehr oft gespickt mit blasiertem Elitismus, mit imperialistischer Arroganz, mit dem Ausnahme-von-der-Regel-Argument, mit umnebelter Nostalgie, manchmal auch mit weißer Vormachtstellung. Es gibt offensichtlich eine oberste Instanz, die in der Klassik das größte und edelste Genre sieht, das unter allen Umständen präserviert und staatlich gefördert gehört. Jedes Musikgenre hat seine Snobs. Auch Jazz- oder Blues-Snobs fühlen sich in ihrer Nische pudelwohl. Sie vertreten jedoch selten hochtrabende Ansprüche über die Rolle, die Jazz und Blues im Rahmen der Zivilisation spielen. Klassik-Snobs dagegen behandeln nicht-klassische Musik nicht selten wie eine ansteckende Seuche, die die Fundamente der noblen Zivilisation bedroht. Die Barbaren mögen bereits vor den Toren stehen, doch die Verteidiger der Hochkultur stellen sich ihnen tapfer in den Weg. Harsche Worte, ich weiß. Obendrein ignoriere ich den Umstand, einst unvorstellbar, inzwischen keine Ausnahme mehr, dass es durchaus junge Cellistinnen oder Oboisten gibt, die sich in ihrem Privatleben als Metal- oder Reggae-Fans zu erkennen geben. Die Unversöhnlichkeit meiner Reaktion geht zum Teil vielleicht auch darauf zurück, dass einer der ersten Snobs, die ich in meiner Kindheit kennenlernte, Hans Keller war. Er war ein Wiener Geiger, der es im Nachkriegsengland als Musikkritiker und Moderator zu erstaunlichem Ruhm gebracht hatte. Ich muss etwa 13 Jahre alt gewesen sein, als ich eine Archivaufnahme von 1967 sah, in der er Pink Floyd interviewte. Keller, dunkler Anzug und Krawatte, arrogant und lachhaft verkniffen, bekundete zu Anfang, dass er das Fernsehpublikum mit seiner Meinung nicht zu Vorurteilen verführen will, um dann im gleichen Atemzug von 4 Punkten zu sprechen, die ich machen möchte, bevor Sie sich selbst ein Bild machen. Zu den Punkten zählte er unter anderem, dass Pink Floyd zu langweilig und viel zu laut seien. Syd Barrett und Roger Waters, beide in ihrer psychedelischen Pracht, blieben höflich und verteidigten ihre Musik so gut sie konnten. Verachtung machte sich in Kellers Gesicht breit, als er mit breitem österreichischen Akzent seine Gäste zu dem Geständnis animieren will, dass ihr inakzeptabler Lärm ein Affront für das Publikum sei. Abschließend dreht er sich zur Kamera um und spricht uns, seine Zuschauerinnen, an. Nun, ich denke, dass Sie Ihr Urteil jetzt genauso gut fällen können wie ich meins. Und mein Urteil ist, dass wir es hier mit einem Phänomen zu tun haben, das man Regression in die Kindheit nennt. Als 13-jähriger Bursche, der einen holländisch-australischen Background und ein bescheidenes Taschengeld hatte, kannte ich Pink Floyd nur vom Namen. Doch ich wusste, dass ich eine tiefe Antipathie für Hans Keller entwickelt hatte und den hochnäsigen Elitismus, den er repräsentierte. Ein anderer Faktor, der mir die klassische Musik verleidet, ist die fast schon religiöse Fixierung auf die Vergangenheit. Keine Frage, ich kenne Leute, die alle Phasen der Musikgeschichte gutieren können. An einem Abend grooven sie zu Verdi, um sich am nächsten Abend für Al Green zu begeistern. Ich habe schon Probleme mit den Pop-Nostalgikern, die darüber jammern, dass heute niemand mehr vernünftige Songs schreiben könnte. Nichts von dem modernen Mix hat auch nur annähernd die Qualität, die sie den Kings, Carole King, Queen und anderen Classic-Rock-Acts attestieren. Ihre Heroen hätten noch das besessen, was ihren talentlosen Enkeln völlig abgehe. Klasse! Die Komponisten der Klassik-Ära werden Zielscheibe eines nostalgischen Bedürfnisses, das sogar noch extremer und irrationaler ist. Ihre Befürworter basieren ihre Nostalgie auf der Überzeugung, dass bereits lange vor unserer Geburt alles bergab ging. Die großen Komponisten sind nicht nur größer als jeder heutige Zeitgenosse, sie offerieren dem geschmackssicheren Zuhörer auch eine Zuflucht vor den bösen Fratzen der modernen Welt. Seltsamerweise verstanden sich Bach, Mozart, Beethoven oder Verdi selbst keineswegs als Wächter der tradierten Werte. Sie hatten auch nichts dagegen, mit ihrer Musik Geld zu verdienen. Sie galten gemeinhin als Erneuerer, Entrepreneure, Berühmtheiten, manchmal sogar als Abzocker. Sie waren interessiert an neuen Trends und den neuesten technischen Gadgets. Sie hatten geradezu panische Angst, als Schnee von gestern abgetan zu werden. Klassische Musik ist zwangsläufig der Schnee von gestern. Dinner, zu dem ein italienisches Kunstfestival eingeladen hatte, saß ich neben einem gefeierten Piano-Virtuosen. Er erfüllte jedes Klischee, das man mit einem Virtuosen verbindet. Er war so penibel gekleidet, als habe er gerade einer feierlichen Beerdigung beigewohnt oder einen Fototermin mit dem Staatspräsidenten gehabt. Dabei bewegte er sich so steif und hölzern, in seine eigene Wichtigkeit gezwängt. Er war vielleicht 45, vielleicht aber auch schon 70, hatte aber in jedem Fall die Aura eines Mannes, der nie jung gewesen war, nicht einmal als Baby. Das einzige Lächeln in seinem Gesicht war der Hauch einer blasierten Höflichkeit. Wir sprachen über Musik und ich gestand, dass ich mich mehr für moderne Klänge interessierte. Ohne eine Alternative ins Auge zu fassen, ging er davon aus, dass ich von Schönberg oder Webern sprach. Ich mühte mich, ihm zu vermitteln, dass ich mehr von kontemporärer Musik redete, wie zum Beispiel Elektronik. »Ah, Stockhausen«, sagte er und nickte weise. Das Essen wurde serviert. Als wir uns in diesem schicken Mailänder Restaurant über unsere Teller beugten, ging mir ein Licht auf. Die Musikgeschichte hatte für diesen Mann schon vor langer Zeit ihren krönenden Abschluss gefunden. All diese ruhmreichen Orchester, die Berliner Philharmoniker und Dresdner Staatskapellen unter Führung von Herbert von Ego, all diese Säulen der Hochkultur sind letztlich nichts anderes als Tribute-Bands, Coverbands. Die Tatsache, dass du ein Vermögen dafür zahlst, sie in einer grandiosen Konzerthalle zu hören und nicht in einem Club für einen Zehner, ändert nichts an der Tatsache, dass sie eine Tribute-Band sind. Sie liefern dir die virtuelle Anmutung einer echten Erfahrung, die du vielleicht vor Hunderten von Jahren gemacht hättest, als diese Musik noch neu und frisch war. Sicher, sie geben ihr Bestes, um alles richtig zu machen. Sie investieren in ihre authentischen Instrumente, sie feilen an den Harmonien, sie perfektionieren das kleinste Detail. Doch all ihren guten Vorsätzen zum Trotz klingen ihre Versuche deprimierend und altbacken. Einfach falsch. Und da breche ich jetzt ab, weil ab hier weiterlesen hieße Spoiler-Alarm. Kann nur sagen, Michel Faber wird kein Klassikfreund mehr. Und trotzdem kommt es am Ende zu einer wundersamen Versöhnung. Ihr könnt sie nachlesen in dem hochsympathischen und wissensprallen Wälzer »Hör zu, was Musik mit uns macht«, von Michel Faber, erschienen im BTB-Verlag und übersetzt von Bernd Gockel. Eine ideale Urlaubslektüre, sage ich euch. Wir schon bei klassischer Musik sind. Unlängst bekam ich eine äußerst eigenwillige Single zugeschickt, auf der sich Elektronik, Dub, Spiritual Jazz und eben ein Windhauch-Klassik zu etwas wirklich Singulärem vereinen. Tobias Witake heißt der Komponist und Cellist, der unter dem Namen Sicker Man seit vielen Jahren durch experimentelle Gefilde streift. Mit großem Gewinn, wie ich meine. Stop the Gravy Train heißt die A-Seite und der Titel auf Seite B Hollowed. Und der klingt so, Sicker Man.
Ja, meine lieben Freunde, als nächstes habe ich einen neuen Gast. Er hat vor kurzem eine Single herausgebracht, Mama, ich bin geil heute Nacht. Die war zwar nicht so erfolgreich, aber ich glaube, mit dem neuen Hit, den er hat, wird er sogar die Volksmusik-Hitparaden stürmen wie ein Einserl. Grüß dich, Roy Edel.
Ja, grüß euch Gott, alle miteinander.
Roy, der Liedl, was du mitgebracht hast, wir werden es gleich später anhören. Das ist ja sowas ganz Nettes, es ist ein bisschen flotter, es ist ein bisschen moderner. Dennoch ist es volkstümliche Musik, so wie wir es alle sehr gern haben. Erzähl ein bisschen, wie kommt man zu so einer lustigen Platten? Wie macht man das?
Ja, das ist so. Ich bin eigentlich vor kurzem von meinem Freund, dem Georg Breit, auf so eine Techno-Party mitgenommen worden. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt mit diesen jungen Leuten dort. Die haben so eine Energie gehabt und so eine Kraft und haben alle so lieb ausgeschaut, haben so Mützerlern aufgehabt und Pullover. Und ich habe mir gedacht, für diese jungen Leute möchte ich auch einmal ein Liedl schreiben. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einmal ein Techno-Liedl.
Und das ist ja ganz gut geworden und das wird sicher ein Riesenerfolg werden. Also du bist ja nicht nur ein guter Sänger, du bist ja auch ein wahnsinnig fescher Kerl. Ja, also okay. Aufgepasst, die Damen, ja? Also wie er da steht mit seinem Jackerl und mit seiner Hose, mit seiner engen, also da sieht man sogar die Purzelwurst durch. Mhm. Aber naja, Roy, wollen wir uns das Liedl vielleicht gleich anhören?
Ja, ja.
Ja, also meine lieben Freunde, aufgepasst, jetzt kommt der Hit von Roy Edel. Mein allerliebster Sound ist Techno.
Nico, wie viele Sumpfhörer haben jetzt gerade 6?
6!
Wie viele davon geben 8?
8.
Dann geben 2 8, die gar keinen 6 haben.
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer.
FM4 Zumpf. Ach, Angst. Und Bange. Und einen da werden.
Let it rain, let it care. There's little left to follow. So I said that I won't come over. Time to leave, time to wait.
Ist es 1983 oder 2025? Wir hörten die Rückkehr des spitzenmäßigen Synthpop-New-Wave-Trios Nation of Language mit einem Song namens Inept Apollo. Die Nummer handelt offenbar davon, dass Arbeiten immer noch die beste Ablenkung vom täglichen Weltschmerz ist, was mir meinen derzeitigen Arbeitsüberschuss zumindest 4 Minuten lang ein bisschen bewältigbarer erscheinen lässt. Hallo hier im Sumpf, sagt jetzt auch Katharina Seidler. Ablenkung und Eskapismus sind vielleicht überhaupt so ein bisschen das Thema dieses zweiten Sendungsteils heute. Denn wir träumen uns erst nach Italien und später auf einen Dancefloor irgendwo zwischen Nairobi, Kampala, Berlin und Krems. Aus dem Sumpf-Release-Radar der letzten Wochen sind jedenfalls 2 italienische Neuvorstellungen zu vermelden. Zum einen unser liebster Indie-Schlager-Songwriter aus Turin, Andrea Laszlo De Simone, der für Herbst ein neues Album angekündigt hat mit dem schönen Namen Una Lunghissima Ombra, ein sehr langer Schatten. Die erste Single daraus, La Notte, vereint alles, was wir an der Musik von Andrea Laszlo De Simone lieben, nämlich das Leichte und das Schwere. Eine luftige Popballade, der das Wissen, dass der Sommer irgendwann zu Ende gehen wird, bereits eingeschrieben ist. Und danach kommt noch die schwedische Synthpopperin Molly Nielsen. An die hatte ich wirklich schon ewig nicht mehr gedacht. Sie hat nämlich vor kurzem auch eine kleine EP auf Italienisch herausgebracht.
Primavera e ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura. Se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra.
La notte. Thank you.
1, 2, MP3. It's a job like
Das war zuerst Andrea Laszlo de Simone mit La Notte und danach Molly Nielsen mit Il Peggior Bar di Caracas, also die schlechteste Bar von Caracas. Und das bringt uns praktischerweise zu einem Song namens Caracas und zu dem Interview, das ich vor ein paar Wochen beim Donaufestival mit dem kenianischen Artist Kabushe geführt habe. Kabushe heißt im echten Leben Kaboshi, stammt aus Nairobi in Kenia und lebt seit kurzem in Berlin. Was Pronomen und Genderidentität betrifft, hält sich Kabushe gern bedeckt. Klar ist aber, dass die Bühnenpersona Kabushe mit der Betonung des Schieß am Schluss einen lustvollen Drall in Richtung Drag bekommt. Ganz abseits von Genderpolitik geht es Kabushe als farbenfrohes Gesamtkunstwerk vor allem um Spaß und Freude, um die Bühne als kunterbunte Spielwiese und Kulisse für verschiedene Musikstile und Identitäten, die man an- und ausziehen kann wie Perücken und Hüte. Dementsprechend mitreißend und putzmunter sind auch die Tracks von Kabushe, die erst auf dem supercoolen ugandischen Label Niege Niege und danach in Berlin bei Monkey Town, dem Label von Mode Selector, herausgekommen sind. Pop und Hip-Hop, Glamrock und Clubmusik vermixt Kabushe zu exklusiven kleinen Songzuckern. In Krems in der Halle 2 hat das zu Jubelstürmen und ekstatischen Dance-Offs im Publikum geführt. Ebenso gut gelaunt und freundlich und vor allem auch ausnehmend toll gekleidet ist mir Kabushe an jenem Nachmittag im Parkhotel gegenüber gesessen. One dangerously extravagant cookie, wie es in der Artist-Beschreibung steht. Dieses Interview hören wir gleich. Zuerst aber noch der vorhin erwähnte Track Caracas.
Of it. I guess it's part of it. You wanna date no, you don't wanna friend no, you don't wanna meet no one, you just wanna be you. Anybody feeling this right here?
got the money and boys don't you, but the law tell you different stories so that they think that you're so.